Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer neuen Folge des Tristyle-Podcasts, heute mit einem sehr interessanten und auch sensiblen Thema. Und zwar geht es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien. Heute zu Gast Katrin Kittel. Die Katrin ist Ernährungswissenschaftlerin. Katrin, sei doch so nett und stell dich bitte selbst mal kurz vor.
Hallo, also ich bin Ernährungswissenschaftlerin und arbeite als Ernährungsberaterin bei der Firma IGEVIA. Mittlerweile durfte ich doch schon über 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Ernährungsberatung sammeln. Und hier liegen meine Spezialgebiete auf alle Fälle beim Thema Stoffwechsel, Gewichtsreduktion und eben generell dem Thema Abnehmen.
Und natürlich im Podcast, so wie immer, Lissi, euer Tristyle-Headcoach. Die Lissi ist ja nicht nur Sportwissenschaftlerin, sondern ist auch gerade dabei, ihr ernährungsmedizinisches Studium abzuschließen und besitzt natürlich auch auf diesem Gebiet enorme Kompetenz.
Ja, danke schön, Dieter. Danke für die Blumen. Ja, möchte die Stelle auch noch ganz kurz nutzen. Eben die meisten kennen mich als Sportwissenschaftlerin und auch als Trainerin. Ich habe aber vor circa 2,5 Jahren eben mit dem Studium klinische Ernährungsmedizin begonnen und bin jetzt mit allem schon fertig, feile aber noch an meiner Masterarbeit. Wie viele wissen, dauert das ja oft ein bisschen länger. Vor allem jetzt durch die besonderen Umstände. Und warum mich das heutige Thema auch so interessiert und warum wir die Katrin auch eingeladen haben, ist, weil ich unter anderem die Masterarbeit schreibe über das Mikrobiom, über das Reizdarmsyndrom und andere Darmerkrankungen, wie die in Verbindung stehen mit dem menschlichen Mikrobiom. Und das passt hervorragend zu dem heutigen Thema und ich freue mich jetzt schon auf einen gemeinsamen Austausch.
Liebe Katrin, man hört sehr oft diese beiden auch in der Anmoderation gehörten Begriffe, also einerseits Nahrungsmittelunverträglichkeiten, andererseits Allergien. Was ist hier der Unterschied?
Ja, also es ist wirklich besonders wichtig, dass man zwischen diesen beiden Begriffen differenziert, da die Diagnose und die Therapie ganz unterschiedlich sind und sich aber die Symptome doch sehr ähneln. Beginnen möchte ich vielleicht bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit. Der ganz wesentliche Unterschied zur Nahrungsmittelallergie liegt darin, dass hier bei einer Unverträglichkeit das Immunsystem keine Rolle spielt. Das heißt, es kommt zu keiner Immunreaktion des Körpers. Und hier steht auf alle Fälle die Verdauung im Vordergrund. Man muss sich vorstellen, es fehlen zum Beispiel dem Körper bestimmte Enzyme, die für die Aufnahme von Nahrungsbestandteilen wichtig sind. Ein klassisches Beispiel wäre hier die Laktoseintoleranz, die viele vielleicht auch unter dem Namen Milchzuckerunverträglichkeit kennen. Hier ist es eben der Fall, dass dem Menschen das Enzym Laktase fehlt. Genauer komme ich darauf dann eh später noch zu sprechen. Zu den Unverträglichkeiten zählt aber zum Beispiel auch die klassische Autoimmunerkrankung Zöliakie. Personen, die daran leiden, die können eben das Gluten, das ist ein Klebereiweiß, das hauptsächlich im Weizen vorkommt, nicht aufnehmen und haben dann eben diese typischen Zöliakie-Symptome. Weiters zum Beispiel zählt auch zur Unverträglichkeit die Fructoseintoleranz. Da kennt sich die Lissi perfekt aus und wird dann nachher noch im Detail darauf eingehen. Und wenn wir jetzt im Gegensatz dazu uns die Nahrungsmittelallergien ansehen, zur richtigen Nahrungsmittelallergie zählt beispielsweise die Kuhmilchallergie, also die kommt sehr häufig vor, dann auch Hühnereiallergie, Weizenallergie, Sojaallergie oder auch zum Beispiel die Erdnussallergie. Hier ist ganz entscheidend, dass im Gegensatz zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten das Immunsystem reagiert. Das heißt, der Körper bildet, wenn Nahrungsbestandteile in den Körper eindringen, die er nicht verträgt, wo er allergisch reagiert, bildet er sogenannte Antikörper, die nennt man auch Immunglobuline, und versucht sich dadurch einfach zu schützen. Bei der Allergie vielleicht, was ganz wichtig ist oder wo man eben weiß, dass hier eine verlässliche und wissenschaftlich fundierte Testung auf Nahrungsmittelallergien möglich ist, ist eine besondere Gruppe der Immunglobuline, nämlich das Immunglobulin E. Also man muss sich das so vorstellen, diese Antikörper kommen normalerweise in geringer Menge im Blutserum des Menschen vor. Und wenn man jetzt aber ein bestimmtes Nahrungsmittel, auf das man allergisch ist, zu sich nimmt, dann erhöht sich der IgE-Spiegel im Blut deutlich. Das heißt, man kann hier wirklich auf eine Immunreaktion zurückgreifen und sagt, man ist allergisch auf dieses Lebensmittel. Und diese Tests, wie zum Beispiel auch bei uns bei GEWIR, der Allergietest, die sind wirklich sehr verlässlich und man kann da mit hundertprozentiger Sicherheit eine Nahrungsmittelallergie feststellen.
Was wären denn so typische Symptome einer Nahrungsmittelallergie? Respektive Nahrungsmittelunverträglichkeit?
Also bei den Symptomen, es gibt natürlich diese sehr schweren Symptome, sage ich einmal, wie zum Beispiel Blutdruckabfall oder es kommt zu Kreislaufstörungen, Atemnot natürlich oder im schlimmsten Fall, dass es zum Kreislaufversagen kommt. Also diese schweren Symptome, die betreffen doch eher die Nahrungsmittelallergie. Leichtere Symptome, wie zum Beispiel jetzt, man bekommt so ein pelziges Gefühl auf der Zunge, es entwickeln sich Lippenbläschen, die Zunge beginnt anzuschwellen oder man bekommt auch Husten. Also diese Symptome, die können sowohl bei der Nahrungsmittelallergie als auch bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit auftreten.
Bei Allergien, da gibt es oft dann wirklich schon auch lebensbedrohlichere Zustände. Oder
dieser Kreislaufschock.
Ja,
Ich
glaube, das ist dann auch noch wichtig zu erwähnen, vor allem wenn man vielleicht die Begrifflichkeiten gerne ein bisschen vermischt. Also wenn jemand wirklich eine Allergie hat, da kann es dann auch auf ein paar Minuten wahrscheinlich ankommen, ob man da was dagegen macht oder nicht. Hingegen bei einer Unverträglichkeit zeigt sich das zwar auch oft sehr rasch, aber jetzt brutal gesagt, da stirbt man nicht jetzt
genau,
gleich dran.
Genau. Ja. Also diese Symptome, diese leichteren Symptome, die treffen eben sowohl auf die Unverträglichkeit als auch auf die Allergie zu. Das heißt, es macht wirklich Sinn, dass man einmal eine Nahrungsmittelallergie ausschließt und hier zum Beispiel einen Bluttest durchführt.
Du hast vorhin Fructose erwähnt, die ja bei Sportlern oft eine große Rolle spielt. Lisi?
Ja, dazu äußere ich mich gerne. Also einerseits natürlich zur Fructoseintoleranz, andererseits auch, warum es leider auch oft Sportler betrifft oder warum die das auch oft mehr spüren. Kurz zur Fructoseintoleranz. Da gibt es eine, würde ich sagen, leichtere Form. Ja, das ist eine nicht angeborene sozusagen, eine erworbene. Und die, sage ich mal, heftigere Form ist aber wirklich die angeborene Fructoseintoleranz. Also das ist dann auch schon bei Säuglingen und Kleinkindern spielt das eine große Rolle. Und da ist ganz wichtig, dass man die frühzeitig erkennt, weil die kann wirklich zu gröberen Schäden führen. Also ich sage, wenn man die hat, ja, dass man ja auch vielleicht die zwei Begrifflichkeiten unterscheidet, wenn man an der leidet, dann merkt man das sicher relativ rasch. Also das Schlimmste, was sein kann, ist wirklich so Leberschäden oder Leberversagen und das wird dann sicher auch sehr früh im Säuglingsalter oder im Kindesalter spätestens festgestellt, nur dass man da auch vielleicht auch unterscheiden kann. Und dann gibt es natürlich die sogenannte ja erworbene, unter Anführungszeichen erworbene Fructoseintoleranz. Und bei der Fructoseintoleranz spielt auch ein Enzym eine Rolle. Allerdings ist das Enzym ein bisschen komplizierter, aber für die, die es interessiert, es ist die Fructose-1-Phosphat-Aldolase B. Muss man sich nicht merken, aber es ist quasi im Fructose, ja, Abbau würde ich jetzt sagen, oder in der Verarbeitung im Körper ein Enzym, das dann fehlt jetzt bei der Angeborenen. Und ja, bei den Erworbenen ist es dann eher eine Fructose-Malabsorption. Vielleicht sollte man das noch erwähnen. Man sagt dann oft ja Intoleranz. Es ist meistens einfach eine fehlerhafte Verdauung sozusagen. Und warum spielt es jetzt aber bei Sportlern so eine große Rolle? Ja, es spielt bei Normalpersonen auch eine große Rolle. Nur bei Sportlern ist oft so, und es wird auch empfohlen, dass er bei einer gewissen Dauer der Belastung, so circa 2,5 Stunden, dass jetzt nicht nur, also beim Ausdauersport vor allem, dass eben nicht nur Glucose zugeführt wird, sondern dann zusätzlich auch noch Fructose. Ja, weil Fructose hat jetzt einfach gesagt einen anderen Transportweg als Glucose. Und bei längerer Belastung ist natürlich der Magen-Darm-Trakt auch schon ein bisschen gereizt. Und da sollte man dann schauen, dass man da ein bisschen den Körper unterstützt und auch einen zweiten Transportweg sozusagen ausnutzt. Das Problem ist aber, die Glucose, die wird relativ leicht von unserem Dünndarm dann aufgenommen. Die Fructose braucht da, ich sage einmal, zusätzliche Unterstützung, also die braucht einen aktiven Carrier, der sie quasi durch die Dünndarmschleimhaut bringt und dadurch gibt es schon mal per se öfters Probleme, aber man kann sich jetzt gut vorstellen, wenn man länger Ausdauersport macht, das spürt man dann oft wirklich im Magen-Darm-Bereich und da ist natürlich jede Kleinigkeit entscheidend, ja. Und wenn man schon von Haus aus jetzt eine Fructoseintoleranz hat, dann spürt man das natürlich noch viel stärker. Ja, auf der anderen Seite ist es für einen Sportler auch oft sehr schwierig, weil man muss halt ganz genau schauen, wo wirklich Fructose drinnen ist. und das auf keinen Fall halt ausprobieren bei einem wichtigen Training oder beim wichtigen Wettkampf, sondern das halt schon mal von vornherein ausschließen. Und das spüren halt Sportler wirklich sehr, sehr stark. Wie äußert sich das dann? Ja, die meisten kennen das, also nicht nur, dass man jetzt Magen-Darm-Beschwerden kriegt, sondern leider auch auf Durchfall und natürlich schlussendlich fehlt dann auch die Energiemenge und oft natürlich auch die Flüssigkeitsmenge. Das führt dann dazu, dass man oft sogar dann die Belastung oder den Wettkampf halt komplett abbrechen muss. Also das heißt, kurz gesagt jetzt bei Sportlern, die sollten das im Vorfeld natürlich auch schon wissen. Es kann aber einfach auch aufgrund der Belastung zu einer gewissen Sensitivität kommen. Und wenn man dazu neigt, sollte man vielleicht schauen, dass man nicht unbedingt jetzt fruktosehaltige Energiezufuhr hat. Also ich empfehle meinen Sportlern immer, zum Beispiel bei längeren Belastungen auf jeden Fall noch Maltodextrin zu verwenden. Ja, also nicht jetzt nur Glucose. Das hat meistens eine viel bessere Verträglichkeit. Vielleicht jetzt nur zur Fructoseunverträglichkeit bei normalen Menschen. Wie entsteht die überhaupt? Ja, also es gibt natürlich verschiedene Ursachen. Eine Ursache, die leider oft gerne ein bisschen vergessen wird, ja, und da wird mir die Katrin sicher zustimmen, ist natürlich, dass wir vor allem in Mitteleuropa, sagen wir mal so, wir haben eine gewisse andere Nahrungsmittelzusammensetzung und Fructose ist in der Herstellung oder ist in der Süßung von Lebensmitteln auch oft eine Spur günstiger, also jetzt zum Beispiel der klassische Zucker. Jetzt wird natürlich gern überall Glucose-Fructose-Sirup oder wirklich auch Fructose zugesetzt. Ein gutes Beispiel sind auch Smoothies, da ist natürlich drinnen, da wird jetzt dann nicht mehr zugesetzt, aber vielen ist auch oft nicht bewusst, wie groß eigentlich die Menge an Fructose ist, die sie da auf einmal aufnehmen. Ja. Und die Smoothies sind deshalb so ein gutes Beispiel, weil wenn man sich das Obst und das Gemüse jetzt hinlegen würde und sagt, okay, ich esse einen Apfel und dann noch eine Banane, dann kann man vielleicht noch irgendwas essen, das geht. Ja, aber in so einem Smoothie, da ist ja oft viel, viel mehr drinnen und es ist halt total komprimiert und man trinkt es dann so schnell, schnell runter und ist sich einerseits gar nicht bewusst, was man da zu sich nimmt, ja, und wundert sich dann aber vielleicht, ich habe jetzt ein bisschen Bauchweh. Ja, und da muss man dann aufpassen, dass man es dann nicht auf das schiebt und sagt, ja, ich habe halt eine Fructoseintoleranz, sondern da muss man zuerst einmal schauen, was habe ich denn heute überhaupt schon verzehrt von einem gewissen Stoff? Und das ist vielleicht auch so ein Thema, da können wir dann gerne auch noch drüber diskutieren, was man dann vielleicht auch Personen raten soll, die wirklich eine Unverträglichkeit haben und die vielleicht einfach manchmal das Falsche oder zu viel vom Falschen essen.
Noch dazu kann so ein Smoothie zwischendurch auch beim Abnehmen hinderlich sein, weil der doch extrem viel Zucker hat, so wie du richtig gesagt hast, und der Insulinspiegel eben stark steigt und damit eben wieder die Fettverbrennung gehemmt ist. Also es ist auch beim Thema Abnehmen nicht so ideal, so große Zuckermengen zu sich zu nehmen.
Ja, das stimmt. Ich meine, es ist leider so schade, dass man da immer dann das Obst auch erwähnen muss, weil ich kenne auch viele, die sagen, ja, aber Obst ist nie schlecht. Ich meine, natürlich, Fructose ist ein Einfachzucker, das muss man einfach so sagen, ja. Natürlich hat Obst den Vorteil, wenn es jetzt nicht aus Übersee kommt, dass es, wenn es jetzt regional ist und man isst einen Apfel, dass der natürlich zusätzlich noch gewisse Ballaststoffe und Mikronährstoffe und so weiter hat. Aber dann isst man halt einen Apfel. Ja. Aber man isst dann nicht 4 oder 5 Äpfel plus Weintrauben plus Bananen, das sind in den Smoothies, ist ja nicht das drinnen, was nicht schmeckt, sondern da ist ja auch das sehr zuckerhaltige Obst meistens auch drinnen. Ich empfehle da zum Beispiel gerne diese Green Smoothies, wo halt einfach viel mehr Gemüse drinnen ist. Also eine hohe Nährstoffdichte, ja, aber halt auch viele Mikronährstoffe, aber nicht so viele Kalorien natürlich oder Zucker wie jetzt zum Beispiel ein obstreicher Smoothie. Und da kann man natürlich auch gut Alternative finden, ja.
Wenn man jetzt das Gefühl hat, bei einem selbst könnte es da vielleicht ein Problem geben, was gibt es aus eurer Sicht für Tests, die Sinn machen, um zu unterscheiden, gibt es eine Allergie oder Unverträglichkeit und wenn ja, was ist es?
Also dazu kann ich Folgendes sagen, wenn man jetzt die Nahrungsmittelallergie ansieht, da gibt es auf alle Fälle einen verlässlichen, wissenschaftlich fundierten Test. Das ist einfach ein Bluttest, weil man eben weiß, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass bei der Nahrungsmittelallergie dieser Immunglobulin E-Wert so aussagekräftig ist, ja. Und man kann eben dieses Immunglobulin E sehr, sehr gut im Blutserum messen. Bei uns bei Gewir zum Beispiel, beim Allergietest, kann man wirklich 285 Allergene hier testen und es wird auch das Gesamtimmunglobulin E ermittelt, das eine Aussage hat, inwiefern man überhaupt eine Allergieneigung hat. Man benötigt dazu wirklich nur eine kleine Blutprobe aus der Fingerkuppe. Das kann man ganz einfach zu Hause durchführen. Man muss hier nicht zum Arzt gehen und erhält dann eben das Ergebnis. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man so einen Allergietest beim Arzt oder im Labor durchführt. Das kennen vielleicht doch schon einige, dieser Hauttest oder man nennt ihn auch Pricktest, wo man kleine Tropfen einer Allergenlösung auf den Unterarm aufgeträufelt bekommt. Bei Kindern macht man das sehr gerne am Rücken. Und dann wird mit einer kleinen Lanzette in die Haut gestochen. Und wenn man allergisch reagiert, dann entsteht eben an dieser Einstichstelle ein Juckreiz und so ein rotes Bläschen.
Das ist aber gemein am Rücken. Ja, bei Kindern, sie sind nicht kratzen.
Deswegen wäre bei Kindern, das stimmt, auf alle Fälle der Bluttest sinnvoller und ist hier auf alle Fälle zu bevorzugen.
Du hast gesagt, diesen Test, weil an den anderen kann ich mich selbst noch sehr gut erinnern. Ja, das ist manchmal
bleibt
nicht
in Erinnerung.
Genau. Der andere Test, den du erwähnt hast, du hast gesagt, man muss nicht unbedingt zum Arzt gehen. Das kann man zu Hause machen.
Genau.
Also ich nehme an, da gibt es einen Testkit.
Genau.
Sieht der aus? Wie funktioniert das?
Also man bestellt den Allergietest online, bekommt dann eben das Testkit nach Hause und entnimmt dann, wie gesagt, diese Blutmenge. Das sind circa 10 Tropfen. Der Vorteil ist eben wirklich, dass man 285 Allergene hier testet. Im Gegensatz dazu zum Beispiel bei diesem Hauttest sind es doch pro Testung nur 12 bis 16 Allergene. Also das ist schon eine enorme Menge, die wir hier mit Hilfe des Bluts feststellen können. Und eben, was ich vorher schon erwähnt habe oder was du auch erwähnt hast, dass es eben weniger belastend, weniger schmerzhaft ist. Für Kinder auch wesentlich einfacher. Man kann es wirklich mit Kindern schon mit 2 Jahren durchführen, diesen Bluttest. Und es ist das ganze Jahr über möglich, Blut abzunehmen. Man muss jetzt nicht auf die Allergiesaison warten und man muss auch keine Medikamente absetzen, falls man schon zum Beispiel Allergiemedikamente zu sich nimmt.
Okay, das war jetzt sozusagen der selbst durchführbare Test für die Allergie. Wie sieht es jetzt mit den Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus? Was gibt es da?
Es gibt sicher viele, viele Tests am Markt, die eben damit werben, Nahrungsmittelunverträglichkeiten feststellen zu können. Das sind meist sogenannte IgG-Tests. Das erkläre ich dann jetzt gleich noch ein bisschen genauer. Ich möchte nur dazu sagen, als Ernährungswissenschaftlerin sehe ich diese Tests eher als kritisch und empfehle sie, wenn ich ehrlich bin, nicht gerne. Warum, möchte ich ganz kurz sagen. Also dieses IgG, dieses spezielle Immunglobulin, das wird eigentlich dann im Körper gebildet, wenn man viel von einem Nahrungsmittel isst. Ja, beispielsweise esse ich jetzt oft oder häufig Weizenprodukte, sprich Semmeln, Toastbrot, Nudeln etc., dann habe ich einfach einen erhöhten IgG-Wert beim Weizen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich hier auch eine Unverträglichkeit habe. Das deutet wirklich nur darauf hin, dass ich dieses Lebensmittel häufig esse. Diese Tests führen dazu, dass man jetzt dann eine Liste an Nahrungsmitteln bekommt, vielleicht, die man laut Test nicht verträgt. Und hier liegt in meiner Meinung nach und Anführungszeichen ein bisschen die Gefahr, dass man dann diese Lebensmittel einfach strikt meidet als Kunde und womöglich dann in eine Einseitigkeit rutscht oder in eine Mangelerscheinungen bekommt, weil man einfach Lebensmittel vom Speiseplan streicht, die man womöglich verträgt, ja, die man eigentlich nur häufig isst. Das ist eben das Problem, das ich sehe bei diesen Nahrungsmittelunverträglichkeitstests.
Darf ich kurz was sagen an der Stelle? Das ist aber total arg, weil diese IgG-Tests, sie werden auch in führenden Labors in Wien sozusagen auch noch offiziell angeboten. Und ich war letztens bei der Schwangerschaftsdiabetes-Untersuchung, was ich natürlich nicht habe, Gott sei Dank. Und die Ärztin dort hat mir dann auch diesen Test halt, ja, wir haben darüber gesprochen und ich habe dann vorsichtig gesagt, naja, ob es nicht eine andere Möglichkeit auch gibt. Und sie hat gesagt, nein, sie haben da sehr gute Erfahrungen und so. Und ich weiß aber auch, wir haben beim Studium, also der Test ist jetzt so, du hast das ja sehr nett formuliert. Bei uns ist das ein bisschen anders formuliert worden. Also so kurz gesagt, eigentlich so komplett sinnlos. Ja. Und wenn, dann muss man halt einen IgE-Test machen. Jetzt finde ich aber oft so unfair. Der Laie, sage ich jetzt mal vorsichtig, kann das ja nicht alles, das kann ja nicht jeder studieren. Ja. Also dass man eigentlich nicht wirklich darauf hingewiesen wird sozusagen. Und dadurch, und das finde ich das Schlimmste, man verunsichert dann total den Patienten, sage ich mal, ja, und erschwert ihm auch noch dazu das Leben, ja, also jetzt psychisch auch, ja, weil wenn es dann heißt, das darf nicht essen, das darf nicht essen und so weiter und das ist nicht einmal hundertprozentig sicher, dann natürlich, du hast ja auch gesagt, das kann ja zufällig korrelieren.
Könnte zufällig das Lebensmittel dabei sein, ja, aber es ist
aber
eben nicht sicher.
Aber das dann wirklich zu empfehlen und auch in einem Labor, weil wie gesagt, wenn ich jetzt auf eine Homepage gehe von einem Labor und da steht, machen Sie den Test, dann würde ich jetzt jetzt, wenn ich mich nicht auskenne damit, würde ich sagen, ja, das sind Ärzte, die werden das schon wissen. Also jetzt nicht nur Ärzte, kann ja anders medizinisches Personal auch sein. Und ich finde, da wird gerade auf diesem Ernährungssektor und mit den Intoleranzen und Allergien und so weiter einfach auch viel Geschäft gemacht, was nicht nur jetzt Profit bringt für die, die das machen, sondern auch vor allem diejenigen, die dann die Ergebnisse in den Händen halten, hat verunsichert. Und das ist, finde ich, schon auch, was man wissen muss, weil da tut man sich natürlich auch in der Beratung schwer, weil das wirst du auch wissen. Mhm, manche kommen ja zu dir, zu einer Expertin und sagen dir aber dann, was sie eigentlich haben. Ja? Stimmt. Die wie zum Arzt gängen und vorher bei Dr. Google waren, ja. Und das ist dann natürlich auch als Beraterin sozusagen schwer, dass man ihnen das einmal vorsichtig erklärt und sagt, du, es ist vielleicht jetzt nicht so, wie das der Test sagt, ja. Oder nur weil du das Gefühl hast, schauen wir uns das vielleicht nochmal genauer an. Ja?
Genau.
Und du hast ja kurz auch schon von eurem IgE-Test auch gesprochen, genau. Gell? Weil den würde ich dann auf jeden Fall halt auch immer empfehlen, dass man den halt auf jeden Fall noch dazu macht, dass man das wirklich differenzieren kann. Ja.
Also an erster Stelle würde ich immer einen Allergietest machen, weil ja, wie ich auch vorher schon gesagt habe, auch diese Symptome bei einer Allergie und Unverträglichkeit sehr ähnlich sind. Das heißt, immer zuerst eine Nahrungsmittelallergie ausschließen und dann zum Beispiel ein Ernährungsprotokoll führen. Das heißt, man protokolliert eine Zeit lang mit, was man isst und trinkt und bespricht dieses dann mit der Ernährungsberaterin, Ernährungsmedizinerin und kann dadurch dann quasi diese Lebensmittel, die Symptome verursachen, Beschwerden verursachen, eruieren und ausfindig machen. Also das macht sicher mehr Sinn, wie jetzt zum Beispiel einen reinen IgG-Test zu machen.
Also wir haben gehört, wie man Allergien relativ gut nachweisen kann. Was wäre eurer Meinung nach dann ein sinnvoller Test, um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit nachzuweisen?
Also hat man zum Beispiel einen Verdacht, dass man Milchzucker, sprich Laktose, nicht verträgt, dann macht es auf alle Fälle Sinn, dass man einen sogenannten Atemtest, Wasserstofftest, beim Arzt durchführen lässt. Der Hintergrund ist der: Bei der Laktoseintoleranz ist es so, dass eben diese Laktose nicht abgebaut werden kann, weil dem Menschen das Enzym dafür fehlt, nämlich die Laktase. In weiterer Folge führt das dazu, dass dieser Milchzucker, wenn man den zu sich nimmt, dass der nicht im Dünndarm abgebaut wird von der Laktase, von diesem Enzym, sondern eben unverdaut weiter transportiert wird in den Dickdarm. Dort freuen sich dann die Darmbakterien und bauen diesen Milchzucker ab. Dabei entstehen Gase und diese führen zu den typischen Symptomen, die man hat, wenn man Milchzucker nicht verträgt, beispielsweise einen Blähbauch, Völlegefühl, Unwohlsein im Bauch, Bauchschmerzen etc. Und was das Wesentliche ist, es entsteht dabei auch Wasserstoff. Wasserstoff fällt normalerweise im menschlichen Stoffwechsel nicht an, aber eben bei diesem Abbauprozess durch die Darmbakterien wird dieser Wasserstoff vom Darm aufgenommen und dann relativ rasch über die Lunge abgeatmet. Was passiert dann eben beim Arzt bei diesem Atemtest? Der Wasserstoff wird gemessen, wenn man eine laktosehältige Lösung vorab trinkt, und befindet sich Wasserstoff in der Ausatemluft, dann ist das ein relativ sicherer Nachweis, dass man Milchzucker nicht verträgt.
Wie entsteht denn eigentlich eine Unverträglichkeit bzw. Allergie?
Also zu den Allergien hat die Katrin ganz am Anfang ja auch schon gesagt, dass es immer eine Immunreaktion ist. Das heißt, die Ursache ist zwar nicht restlos geklärt, aber wichtig ist, es ist immer eine Reaktion des Immunsystems. Und bei manchen Allergien dürfte es auch an der Vererbung liegen. Also das heißt, es kann auch mitunter vererbt werden. Aber man geht halt davon aus, dass jetzt nicht nur eine Ursache die Rolle spielt, sondern mehrere Ursachen. Und bei der Nahrungsmittelunverträglichkeit, das ist natürlich der spannendere Punkt, warum mich der auch so interessiert ist, weil man den ja auch selber sehr gut beeinflussen kann. Also bei den Allergien ist es ja wirklich leider manchmal so, dass man ja außer Restriktion oder wirklich darauf achten und so weiter nicht immer sehr viel machen kann oder notfalls halt mit Medikamenten und so arbeiten könnte. Bei Unverträglichkeiten, da muss man sich halt auch wirklich genau die Person anschauen. Und ein Ernährungsprotokoll ist da mal ein sehr guter Weg. Das hat die Katrin vorher, glaube ich, auch erwähnt, dass das auf jeden Fall einmal hilft, dass man ein bisschen rausfinden kann, was ist denn überhaupt die Lebensweise dieses Patienten sozusagen. Also das heißt, wie ist der, wann ist der, was hat der generell für einen Lebensstil? Das heißt, es beginnt auch schon damit, hat der einen, sagen wir mal, gesundheitsförderlichen Lebensstil oder nicht? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel so die Klassiker, wenig Bewegung, viel Alkohol, Alkohol, Rauchen, dann die Ernährungsweisen zum Beispiel sehr einseitig, sehr wenig Ballaststoffe, sehr wenig mikronährstoffreich, also sprich Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente kommen eher zu knapp und, ja. Da gibt es halt sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich würde jetzt natürlich sagen, nicht nur, also es gibt, ich weiß es auch von den Sportlern, es gibt auch Personen, die haben einen super Lebensstil und haben trotzdem eine Unverträglichkeit. Deshalb muss man auch wirklich genau darauf hinschauen und sagen, okay, gut, ich habe wirklich ein Ernährungsprotokoll, im besten Fall mindestens über 7 Tage, besser über 14 Tage und dazu aber nicht nur das, was gegessen und getrunken wurde, sondern halt auch die Uhrzeit, wann Bewegung stattgefunden hat, wie zum Beispiel der Schlaf ausgefallen ist und so weiter. Also das ist wirklich eigentlich ein, sage ich mal, für den, der es notieren muss, aufwendigerer Prozess, aber der lohnt sich. Was an der Stelle, wir haben es vorher schon ganz kurz erwähnt, auch mit diesen Smoothies und so weiter, natürlich eben, wenn ich zu viel von einem Stoff esse sozusagen und das sehr einseitig ist, das kann natürlich jetzt auch für gewisse Unverträglichkeiten, sage ich mal, bisschen förderlich sein. Aber was mich natürlich ganz besonders interessiert und deshalb schreibe ich auch meine Masterarbeit darüber, was spielt denn noch eine Rolle? Und was bei sehr vielen Unverträglichkeiten interessanterweise auch immer wieder aufgetreten ist, ist, man merkt, man verträgt etwas nicht und versucht halt grundsätzlich einmal dieses Nahrungsmittel oder diesen Bestandteil, also zum Beispiel Fructose oder Laktose, zu eliminieren oder wegzulassen, ja. Das hilft natürlich, aber es kann sein, dass die Ursache oder die das Ganze noch verstärkt hat, vielleicht sozusagen ein bisschen tiefer liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, nämlich bei unserem Mikrobiom sozusagen. Und die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, was ist jetzt das menschliche Mikrobiom. Also das sind eine Menge Bakterien, ja, Mikroorganismen, die sozusagen unseren Darm besiedeln. Ja. Und ich glaube, man spricht sogar von fast 2 Kilo an Bakterien. Also das ist eigentlich irre, wenn man sich das vorstellt. Ja. Aber nicht, dass dann wer die Ausrede hat, er hat zu viele Bakterien und ist deshalb schwerer. Na, Spaß. Aber das ist natürlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und das ist mir so wichtig auch, weil es kann wirklich die Ursache auch schon viel länger zurückliegen und sozusagen das Symptom, das man dann rausfindet, ist zum Beispiel eine Unverträglichkeit. Aber ich weiß es von mir selbst, ich habe eine ganz leichte Histamin, ja, ich nenne es jetzt auch Unverträglichkeit oder Sensibilität, ja. Und ich bin mir aber sicher, auch wenn mein Mikrobiom jetzt so auf den ersten Blick mit eurem Test natürlich relativ gut ausgesehen hat, weiß ich, man könnte immer noch was optimieren. Und auch natürlich vom Lebensstil. Und dass natürlich dann gewisse Unverträglichkeiten oder Sensibilitäten durch ein schlechtes Mikrobiom noch gefördert werden können.
Da möchte ich doch bei diesem wunderschönen Ausdruck Mikrobiom, der, ich gebe es ehrlich zu, auch mir neu war, bleiben. Die Frage, die sich daran anschließt, ist doch, kann ich dazu was machen? Das heißt, für den Laien erklärt, wie kann ich mich darmfreundlich ernähren?
Ja, also darmfreundlich ist natürlich auch ein bisschen eine individuelle Sache, weil man sagt dann oft so lapidar, ja, isst halt viele Vollkornprodukte und viele Ballaststoffe. Ja, das stimmt, nur da muss man auch aufpassen, es gibt zum Beispiel gewisse Personen, wenn die gerade an einer stärkeren Unverträglichkeit oder Darmproblemen leiden, dann kann das genau das Gegenteil bewirken. Das heißt, man muss dann auch schon mal noch genauer drauf schauen. Aber jetzt ganz grundsätzlich, wenn jetzt keine gröbere Darmerkrankung oder Beschwerden vorliegen, dann ist natürlich wichtig zu verstehen, dass Bewegung, ja, sowohl jetzt auch meine körperliche Bewegung als auch die Bewegung des Darms sozusagen, dem Darm gut tut. Wie kann ich jetzt den Darm bewegen? Natürlich auf der einen Seite, wenn ich mich bewege, zum Beispiel vor allem beim Laufen, manche Sachen werden dann schneller durchtransportiert. Man kennt es auch, wenn man laufen geht, dann hat man meistens weniger Verdauungsprobleme. Und natürlich, ich kann diese Bewegung auch von der Ernährung her steuern. Und zwar, wenn ich eine gewisse Mindestzufuhr an Ballaststoffen zu mir nehme, dann bewegen diese Ballaststoffe jetzt einmal so bildlich gesprochen auch den Darm noch ein bisschen. Also der Darm ist dann nicht so träge. Die Ballaststoffe helfen, dass die ganze Verdauung, sagen wir mal, ein bisschen angekurbelt wird. Und da wird immer empfohlen, dass man halt mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag essen sollte. Ich habe in einer früheren Podcast-Folge auch schon mal angesprochen, dass zum Beispiel bei Veganern die Ballaststoffe oft dann sogar in einer sehr großen Menge sein können. Also das heißt, die haben da keine Unterversorgung, aber das ist oft bei Sportlern dann eher das Problem, wenn es zu viele sind. Ja, aber der Durchschnittsmensch, und das muss man auch an der Stelle sagen, hat halt viel zu wenig Ballaststoffzufuhr. Und Das bringt mich dann noch zum nächsten Thema. Wie kann ich mich jetzt so ernähren, dass das gewährleistet ist? Also klassischerweise sind Ballaststoffe vor allem in Hülsenfrüchten, in Vollkornprodukten, natürlich auch in allen möglichen Gemüsesorten drinnen. Aber was dem Darm grundsätzlich auch gut tut und was bei uns leider oft ein bisschen vernachlässigt wird, weil es vielleicht auch nicht so attraktiv ist, sind zum Beispiel auch fermentierte Lebensmittel. Also ich denke jetzt da, ich bin aus Oberösterreich, denke da gleich an Sauerkraut, Knödel und Sauerkraut, mit Knödel muss man schauen, aber Sauerkraut zum Beispiel oder auch diese ganzen asiatischen Salate, ich glaube das eine heißt Kimchi oder
genau,
so.
Genau, richtig, ja.
Und alles Miso. An ja, Miso, Krautsachen und so weiter, also da kann man sich schon ein bisschen unterstützen sozusagen. Natürlich ist das, was so offiziell jetzt den Stempel gesund aufgedruckt kriegt, eben alles auch mit Vollkorn und so weiter, hat natürlich da viele Vorteile und kann dann aber auch jetzt nicht nur, dass ich sage, ich habe ein super Mikrobiom, sondern durch die ausreichende Ballaststoffzufuhr können auch gewisse Zivilisationskrankheiten, ich würde jetzt nicht vielleicht nur sagen verhindert, sondern auf jeden Fall vermindert werden. Und das Thema Bewegung spielt da eine sehr gute Rolle. Und was ich deshalb gerne empfehle, dass man da nicht einfach willkürlich beginnt und sagt, ja, ich esse jetzt einfach so viel Ballaststoffe und das, dass man zwar körperlich sich bewegt, aber bevor man wirklich die Ernährung groß umstellt, dass man vielleicht die Darmflora mal testen lässt. Ja? Und vielleicht, Katrin, ihr habt denn das damals bei euch gemacht und deshalb empfehle ich den natürlich auch, aber kannst du vielleicht einmal erklären, was passiert da überhaupt oder wie führe ich den Test dann durch und so weiter. Ja.
Gerne, ja. Also unser IGEVIA Darmflora-Test ist eben ein DNA-Test, der die Darmflora analysiert und Aufschluss darüber gibt, welche Bakterienarten befinden sich nun eigentlich in meinem Darm und gibt es vielleicht Disbalancen, die sich negativ auf meine Gesundheit auswirken. Es gibt wieder dazu ein Testkit, das man nach Hause bekommt und ganz einfach eine Stuhlprobe entnimmt und diese dann einschickt und analysieren lässt. Das Feine ist, man bekommt mit dem Test die Möglichkeit, 4 Indikatoren der Darmgesundheit festzustellen. Zum Beispiel, es wird das Alter der Darmflora im Vergleich zu den Lebensjahren festgestellt. Man sieht anhand des Tests auch die Artenvielfalt und das Darmflora-Gleichgewicht. Das heißt, habe ich mehr positive Darmbakterien in meinem Darm oder habe ich überwiegend doch negative Darmbakterien, die sich nicht so günstig auf die Gesundheit auswirken. Und es wird auch der Darmtyp festgestellt. Ja, man glaubt es kaum, aber es gibt sogenannte Schlankmacherbakterien im Darm. Zum Beispiel der Darmtyp 1 hat diese in besonders großer Anzahl und das ist natürlich beim Abnehmen förderlich. Das heißt, auch über die Darmbakterien lässt sich ein bisschen auch das Thema Übergewicht ganz genau ansehen. Und es werden auch 4 Indikatoren für mögliche Krankheitsrisiken erhoben. Also man weiß, dass bestimmte Darmbakterien mit einem erhöhten Risiko zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen Zusammenhang haben oder dass das Risiko für Darmerkrankungen erhöht ist. Es betrifft auch Erkrankungen oder Störungen der Darm-Gehirn-Achse. Dazu zählen zum Beispiel psychische Beeinträchtigungen wie Depressionen oder eben dann auch die Risikoerhöhung für Stoffwechselerkrankungen kann anhand der Mikrobiomanalyse einfach festgestellt werden. Der Ergebnisreport unseres Darmflora-Tests, der hat dann eben zum Abschluss noch konkrete Handlungsempfehlungen. Dazu zählen eben Ernährungsempfehlungen und wenn es notwendig ist, werden auch bestimmte Pro- und Präbiotika empfohlen und es gibt auch eine Bewegungsempfehlung. Dazu kann dann die Lisi vielleicht noch ein bisschen was sagen oder hat sie schon gesagt, wie man durch Sport eben den Darm noch in Bewegung bringt.
Also ein gesunder Lebensstil ist wichtig, klar, haben wir ja auch schon gehört in dem Podcast. Inwieweit spielt hier der Stoffwechseltyp eine Rolle? Katrin, du hast vorher jetzt gerade auch das Stichwort Abnehmen geliefert. Und gibt's, was diesen Stoffwechseltyp betrifft, vielleicht auch Tests?
Ja, also auch hier gibt es eine gute Möglichkeit, dass man nachhaltig und langfristig abnimmt, auf gesunde Weise. Und zwar, ich arbeite als Ernährungsberaterin mit unserem Stoffwechseltest und berate Leute einfach, die eben das Ziel haben, wirklich dauerhaft und endlich erfolgreich abnehmen zu können. Für mich ist der Test eine ganz, ganz tolle Basis, denn es ist besonders wichtig, dass man einfach weiß, wie der eigene Stoffwechsel funktioniert und welche Makronährstoffe man gut und welche man weniger gut verstoffwechselt. Es ist eindeutig wissenschaftlich auch erwiesen, dass es eine genetische Veranlagung gibt, wie jeder Einzelne mit den Makronährstoffen umgeht, und der eine verstoffwechselt Kohlenhydrate besonders gut, der andere verstoffwechselt zum Beispiel Proteine wesentlich besser. Hier sieht man auch ganz deutlich beim Thema Abnehmen, dass es nicht das eine Ernährungskonzept für alle gibt. Also man kann jetzt Ernährungsempfehlungen nicht für jede Person gleich aussprechen, sondern man muss hier wirklich differenzieren und die Person individuell aufgrund ihres eigenen Stoffwechsels beraten. Und das gelingt mit dem Stoffwechseltest sehr, sehr gut.
Möchtest du noch kurz erklären, wie dieser Test ungefähr abläuft?
Ja, gerne. Also man entnimmt quasi nur mit einem Tupfer einen Mundschleimhautabstrich. Das heißt, man fährt circa eine Minute mit dem Tupfer der Mundschleimhaut entlang und gewinnt dadurch eine Speichelprobe, schickt diese ein und bekommt dann eigentlich einen detaillierten Ergebnisreport, der den Stoffwechseltyp einerseits feststellt. Man unterscheidet hier 6 verschiedene Typen. Und er enthält auch noch eine genetische Information, welche Neigung man hat bezogen auf Übergewicht, Hunger und Jojo-Effekt. Also hier gibt es auch eine genetische Veranlagung. Und wir liefern auch einen Ernährungsplan mit, der als Anregung dient, mit zahlreichen Rezepten für den eigenen Stoffwechseltyp. Und sogar ein Trainingsplan ist dabei, denn auch den Sporttyp kann man anhand der DNA relativ gut analysieren. Dazu kann dann die Lisi noch ein paar Worte sagen.
Ja, gerne. Also das mit dem Stoffwechseltest ist natürlich sicher für die meisten sehr, sehr spannend, weil man sieht das ja auch auf Social Media und Co., da gibt es ja alle möglichen Tests. Ja. Und ich denke, da ist auch nochmal wichtig, dass man unterscheidet, dass der Test halt auch valide ist und auch professionell ist. Ja. Und so ein Test kann auf jeden Fall eine Unterstützung sein, nicht nur beim Abnehmen, sondern einfach bei der ganzen Lebensweise. Oft ist auch einfach nur eine Bestätigung von dem, was man eh schon macht, dass man weiß, okay, eigentlich habe ich immer schon gewusst, ich esse gerne Kohlenhydrate, von denen nehme ich nicht zu, aber wenn ich mich 2 Tage fettreich ernähre, dann keine Ahnung. Ja. Also das finde ich ganz spannend. Das mit dem Sporttyp ist insofern interessant, weil natürlich, wenn man jetzt als Trainer, sage ich, oder als Sportwissenschaftler eine Person betreut, dann geht man ja auch oft sehr stark nach der Erfahrung, was man schon weiß über Personen, aber auch nach dem Körperbautyp zum Beispiel. Also manches sieht man. Allerdings gibt es dann immer wieder Fälle, wo man sich sicher ist, der ist doch dieser Körperbautyp, der zum Beispiel leicht Muskeln aufbaut oder der eher schlaksig ist und keine Muskeln aufbaut und. Und es ist aber nicht immer hundertprozentig richtig. Und ich finde, mit dem Test kann man halt zusätzlich noch alles andere eben ausschließen, dass man sagt, ja gut, der ist zwar vielleicht ein athletischer Typ und würde schnell Muskeln aufbauen, aber er sollte vielleicht, keine Ahnung, mehr oder weniger Kohlenhydrate essen und findet da vielleicht eine Lösung auch in der Beratung, dass man sagt, schau, wir trainieren schon super, aber es tut sich nichts. Ja, jetzt haben wir das Ergebnis, vielleicht können wir da in die Richtung noch mehr machen. Und es reagiert nicht nur jeder auf was anderes besser, sondern es gibt auch Personen, die manche Sportarten oder Trainingsarten einfach ablehnen, und vielleicht liefert der Test dann in beide Richtungen eine Hilfestellung. Einerseits, dass man sagt, ja klar, dass du keinen Spaß hast beim Ausdauertraining, du bist der Krafttyp, oder ha, du bist der Ausdauertyp, das muss dir Spaß machen. Und vielleicht so auch ein bisschen mehr Motivation. Also ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Für die, die es noch nicht wissen, wir bieten ja diese Tests auch bei Tristyle an. Also auch in Kombination natürlich mit einer Beratung, vor allem dann in die Sporternährungsberatung. Ja. Und da ist es sicher nicht schlecht, wenn man sagt, okay, je nachdem, was man jetzt für eine Problemstellung hat. Aber zumindest, dass man mal sagt, okay, man schaut sich den Stoffwechseltest an. Und wenn man gewisse Unverträglichkeiten hat oder sich nicht ganz sicher ist, dann eventuell vielleicht noch Allergietest oder den Darmflora-Test. Also ich bin halt totaler Fan vom Mikrobiom, ja. Aber ich denke natürlich, man muss sich dann die Person schon auch anschauen. Aber das ist mal ein guter Hinweis, vor allem, dass man vielleicht auch ein bisschen beruhigter an manche Sachen rangeht und ein bisschen entspannter ist.
Ja. Genau, es ist einfach eine tolle Basis, auch speziell für mich auch der Stoffwechseltest, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach sehe, dass man damit erfolgreich abnehmen kann. Und die Personen oder die Kunden, die diesen Test machen, sind einfach schon, sage ich, ein paar Schritte weiter wie andere, weil sie einfach wissen, wie der eigene Stoffwechsel funktioniert, und man kann dann ganz anders in der Beratung schon ansetzen.
Liebe Katrin, liebe Lissi, Das war sehr viel, sehr interessante Information zu den Themen Unverträglichkeit und Allergie. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort von jeder von euch.
Ja, sehr gerne. Also ich muss an der Stelle sagen, es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema und auch ein sehr individuelles Thema. Und wir haben jetzt natürlich in der heutigen Sendung, sage ich mal, die gängigsten Sachen aufgegriffen. Aber wenn es natürlich jetzt wirklich eine individuelle Problemstellung gibt, ist es sicher hilfreich, sich da wirklich von einem Experten beraten zu lassen und da nochmal genauer drauf zu schauen, weil es halt auch selten Pauschallösungen gibt. Und was mir an der Stelle auch noch sehr wichtig ist, ist, dass vor allem, weil wir ja so oft auch den Lebensstil besprochen haben und natürlich auch jetzt an meiner Stelle das Mikrobiom. Aber was mir in den letzten Jahren auch bei mir selber aufgefallen ist, aber bei vielen anderen, was man nie vergessen darf, ist, egal wie gut die Ernährung ist, unser Zentralnervensystem, also auch unser Unterbewusstsein, unser Gehirn, alles was mit Stress und so weiter zu tun hat, hat nachgewiesenerweise einen sehr, sehr starken Einfluss zum Beispiel auf unseren Darm. Ja, also es gibt ja auch die sogenannte Darm-Gehirn-Achse. Man spürt es auch oft, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie sich gerade nicht so gut fühlt oder gestresst ist, es grummelt im Magen oder man hat dann wirklich auch Verdauungsbeschwerden und da ist jeder auch ein bisschen anders und sensibler. Und das muss man auch an der Stelle aber vielleicht auch für sich selbst berücksichtigen, dass man sagt, okay, egal wie gut ich mich ernähre und was ich richtig mache und so weiter, es kann immer auch am Lebensstil liegen, nämlich auch dahingehend, dass man eventuell halt zu viel Stress hat im Alltag oder sich zu wenig Zeit nimmt fürs Essen und zu wenig auf das achtet. Und das würde ich jetzt gerne eben noch ins Schlusswort mit reinnehmen, dass ich sage, ja, alles gut und schön, aber man muss auch wirklich bei den Gewohnheiten und bei sich selbst eben anfangen und sagen, gut, was könnte ich vielleicht noch ein bisschen entspannen, entspannter machen und mir dadurch ein bisschen Stress sparen und das Ganze positiv beeinflussen.
Ja, ich möchte noch einmal zusammenfassend den Zuhörern mitgeben, dass sie eben darauf achten, es gibt eben so viele Tests am Markt und man kann online sehr viel bestellen, dass man einfach kritisch ist, genau hinterfragt, was sind das für Tests, wie ich erwähnt habe, dass man bei diesen IgG-Tests einfach ein bisschen vorsichtig ist, dass man verlässliche Tests wie den Allergietest, den IgE-Test anwendet und dass man sich da vorab wirklich genau informiert. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust machen, den einen oder anderen Test von uns auszuprobieren. Und vielleicht sehe ich ja oder höre ich den einen oder anderen in meiner Beratung. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht. War sehr nett. Dankeschön.
Danke auch an dich und natürlich an den Dieter. Habt ihr es beide hervorragend gemacht.
Liebe Katrin, liebe Lissi, vielen Dank für das heutige Gespräch.